sind wir wieder mit unserem Macht-Was-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Margot Käßmann. Dem einen oder anderen von euch ist Frau Käßmann sicherlich noch bekannt als evangelische Landesbischöfin. Mit Frau Käßmann diskutiere ich viele spannende Themen. Unter anderem sprechen wir darüber, warum die Kirchensteuer in Deutschland durch den Staat erhoben wird und warum es dieses System nur für die christlichen Kirchen gibt. Außerdem beleuchten wir die Kirche als besonderen Arbeitgeber und wir schauen, wie sich die Corona-Krise auf das kirchliche Miteinander ausgewirkt hat. Last but not least lässt Frau Käßmann mich an ihrer Erfahrung im Umgang mit den wichtigen Politikern dieses Landes teilhaben. Sie hatte zu ihrer aktiven Zeit nämlich einen sehr direkten Draht zu den Top-Politikern. Außerdem spricht sie über die unterschiedlichen Verhältnisse in Ost- und Westdeutschland und sie zeigt auf, wie wichtig gegenseitige Toleranz ist. Es ist ein wirklich spannender Podcast geworden. Hört rein, habt viel Spaß. Sollte es an der Tonqualität hier und da ein kleines bisschen haken, dann liegt das daran, dass wir den Podcast aufgrund der Corona-Krise per Skype aufnehmen mussten. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude. Auf geht's. Ja, hallo Frau Käßmann. Heute zu Gast im Macht was Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind für die Hörer. Margot Käßmann am Telefon bzw. am Skype und heute im Gespräch mit mir in unserem Podcast, wo wir gemeinsam hinter die Kulissen schauen wollen, unter anderem von Religion, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Frau Käßmann.
Ja, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie dabei sind. Viele unserer Hörer werden Sie wahrscheinlich kennen, aber haben Sie Lust, trotzdem ein paar Worte zu sich zu sagen und sich kurz vorzustellen?
Also die Kurzfassung ist, ich bin Margot Käßmann, Theologin in Hannover. Und dann gibt es immer die Langfassung. Das finde ich aber manchmal ein bisschen selber langweilig, weil dann wird erzählt, dass ich mal Bischöfin war, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Reformationsbotschafterin. Also ich war mein Leben lang beruflich im kirchlichen Bereich unterwegs und bin Mutter von 4 Töchtern, die alle erwachsen sind und inzwischen 7 Enkelkindern.
Wow. Das ist eine ganze Menge.
Bei 7 Enkelkindern ist die Fußballmannschaft in Sichtweite.
Das ist tatsächlich nicht mehr weit weg. Ich hatte tatsächlich letztens einen Podcast zum Thema Fußball. Das war auch ganz spannend, fällt mir in dem Moment nur ein. Aber gut, Sie haben gesagt, Sie haben Ihr Leben sozusagen in sehr vielen Kirchenämtern verbracht. Kann man das so sagen? Wenn ich das so höre, würde man ein bisschen flapsig sagen, Sie waren da an vielen Stellen, Sie waren tatsächlich ein hohes Tier in der evangelischen Kirche.
Ja, flapsig kann man das so ausdrücken, denke ich.
Was mir in der Vorrecherche immer wieder begegnet ist, Margot Käßmann als Landesbischöfin. Und ich habe mich gefragt, was sich wahrscheinlich auch viele unserer Hörer fragen, was macht eigentlich so eine Bischöfin? Was ist deren Funktion und wie ist die so eingeordnet in der Organisationsstruktur von der Kirche, von der evangelischen Kirche?
Also wir müssen sagen, dass es in Deutschland eben 20 evangelische Landeskirchen gibt. Ich sage immer, da lebt ein bisschen der Wiener Kongress weiter in den Abgrenzungen. Schaumburg-Lippe, die Grafschaft, der hat auch einen eigenen Bischof. Das sind, glaube ich, inzwischen 50.000 Mitglieder. Die evangelische lutherische Landeskirche Hannovers ist die Mitgliederstärkste. Als ich Bischöfin wurde, waren das 3 Millionen Mitglieder. Das ist schon eine Hausnummer mit über 2.000 Pastorinnen und Pastoren und insgesamt natürlich auch einer großen zigtausenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das hat manchmal in den Unternehmen auch, wenn ich das erzählt habe, Erstaunen ausgelöst. Die Kirche ist auch einer natürlich der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und die Verantwortung der Landesbischöfin ist, sie steht an der Spitze. Sie ist verantwortlich für die Vertretung der Landeskirche nach außen. Das hat mich manche schlaflose Nacht auch gekostet, weil du sagen sollst, was sagt jetzt die Landeskirche dazu, wenn die Regierung etwas entscheidet, die Landesregierung oder auch die Bundesregierung. Du bist aber auch natürlich Seelsorgerin für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht so viel gefahren worden, gebe ich zu, aber ich denke, das waren so 80.000 Kilometer im Jahr durch Niedersachsen, eine sehr ländliche Region. Und eine Bischöfin ist auch dazu da, die Menschen zusammenzuhalten und natürlich auch inhaltlich den Glauben zu stärken, vom christlichen Glauben zu reden in einer säkularen Welt, was eine Herausforderung ist heutzutage.
Das heißt, Sie waren so eine Art Geschäftsführerin, PR-Managerin und Mutter in einer Person sozusagen. Und haben auch, ja, so eine Art Außenministerin waren Sie auch noch. Also das heißt, Sie haben die evangelische Kirche dann auch in Richtung anderer gesellschaftlicher Organisationen vertreten, zum Beispiel in Richtung Politik.
Ja, ich bin dankbar, dass es in Deutschland eine gute Gesprächskultur zwischen Kirche und Politik gibt. Das gab es sowohl, indem es einen kurzen Draht immer gab, in Niedersachsen dann zum Ministerpräsidenten, dem jeweiligen, oder später, als ich Ratsvorsitzende der EKD war, auch zur Bundeskanzlerin, aber natürlich auch Gespräche, die die Landeskirchen mit den Fraktionen des Landtags führen zu ethischen Fragen. Die Kirche bestimmt nicht, was entschieden wird. Das dürfte sie auch gar nicht, sollte sie auch nicht, meines Erachtens. Aber ich finde gut, dass in Deutschland ihre Stimme gehört wird bei schwierigen Abgrenzungsfragen, ethischen Herausforderungen, Sterbehilfe und anderem mehr. Aber das heißt, als Bischöfin bist du dann auch ständig gefordert, gut informiert zu sein, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, denen du vertrauen kannst, dass sie dir helfen, wenn du nach außen sprichst, auch gut genug gebrieft zu sein. Also da habe ich auch vieles erstmal lernen müssen. Ich bin manchmal auch vorgeprescht, so von meinem Gefühl her, bumm. Und dann muss ich auch wieder abbremsen.
Das haben Sie wahrscheinlich mit vielen Leuten, die in die Politik gehen, gemeinsam, dass die natürlich auch nicht auf allen Themen Experten sein können, da auch ein gutes Team hinter sich brauchen, gut gebrieft werden müssen und vielleicht ab und zu auch mal auf die Nase fallen mit einer Aussage, die man dann tätigt. Das gehört ja einfach dazu. Vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Wir reden ja heute naturgemäß, aufgrund meiner Gesprächspartnerin, ist die Perspektive der evangelisch-christlichen Kirche im Podcast präsent. Wir wollen aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal darauf eingehen, wie die Religionen untereinander miteinander umgehen, wie auch Religion und Politik in Deutschland miteinander funktioniert. Das heißt, dass wir die anderen Religionen nicht so komplett außen vor lassen wollen, beziehungsweise einfach, ja, weil wir beide halt heute reden, haben wir eine bestimmte Perspektive auf die einzelnen Themen. Ich würde gerade vor dem Hintergrund der Frage der Perspektive und auch der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wir nehmen ja den Podcast auf im April 2020 und befinden uns sozusagen mitten in der Corona-Krise. Demzufolge würde ich neben den eher vielleicht allgemeinen Themen und langfristigen Themen, die wir vielleicht nochmal besprechen, auch auf die konkrete aktuelle Situation mit Ihnen eingehen wollen. Und einfach mal auch mal hören, wie sich aus Ihrem Gefühl heraus, wie hat sich aktuell das gesellschaftliche Zusammenleben verändert in dieser Corona-Krise? Und verändert sich auch gerade die Beziehung der Deutschen zum Glauben aufgrund der Krise?
Theodor Fontane würde sagen, das ist ein weites Feld. Ja. Auf der einen Seite denke ich, dass viele doch sehr nachdenklich werden. Ich denke auch gerade an Ihre, also die jüngere Generation, die Generation meiner Kinder sozusagen, die von Krisen in diesem Ausmaß gar nichts wussten. Ich denke, da sind viele auch erschüttert in ihrem Zutrauen, dass es immer alles zu kaufen gibt, dass ich meinen Urlaub plane und der findet natürlich statt, dass ich niemals krank werde. Da erlebe ich Menschen, die auch eine Ohnmachtserfahrung zum Teil erstmals in ihrem Leben machen. Da passiert was und ich kann es nicht steuern. Das ist, denke ich, schon für viele eine völlig neue Erfahrung, die sie auch umtreibt und schockiert geradezu. Da bekomme ich auch E-Mails von Fassungslosigkeit. Wie kann das sein? Ich kann nicht mehr steuern. Und in solchen Situationen wird natürlich auch gefragt, was gibt mir Halt? Und ich denke schon, für mich jedenfalls ist der christliche Glaube ein großer Halt, weil ich in der Bibel natürlich, sag ich mal, Geschichten finde, in denen klar wird, da sind schon andere 40 Jahre durch die Wüste gegangen, sagen wir jetzt mal symbolisch, in der Hoffnung auf Zukunft und haben das ausgehalten. Oder es gibt eine Gemeinschaft, Sie haben ja vorhin gefragt, blicken wir noch über den Tellerrand sozusagen. Also es gibt auch eine Gemeinschaft weltweit, die da zusammenhält, die füreinander betet. Das bedeutet mir beispielsweise auch was. Also ich denke, da gibt es Ansätze, dass Menschen neu nach christlichem Glauben fragen. Finde ich auch sehr schön und zum Teil sehr anrührend, was ich da an Briefen und E-Mails bekomme, oder so einen Podcast wie wir hätten wir jetzt nie gemacht vor der Krise, denke ich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, das ist bei jeder Krise so, also es gibt diejenigen, die ihren Charakter im Positiven wie die im Negativen zeigen. Also da ist natürlich Häme, Spott, Auseinandersetzung, Fake News, wie immer. Also ich will es auch nicht schönreden, was an Krise da ist. Und ich bin gespannt. Die Kirchen haben sich jedenfalls, finde ich, ziemlich kreativ erwiesen. Also dass auf einmal live gestreamt wurde aus der eigenen Kirche mit einer Pastorin, die das noch nie vorher gemacht hat, damit die ältere Dame zu Hause das Gefühl hat, da ist meine Pfarrerin präsent bei mir im Wohnzimmer. Es wurden in die Haushalte Telefonnummern gebracht. Du kannst anrufen, wenn du Angst hast, wenn du dich einsam fühlst. Es wurde versucht, auch an Ostern wirklich sich zu verknüpfen, um Ostern zu feiern. Wenn du nicht in einen Gottesdienst gehen kannst, was sehr bitter war, wie ich finde. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass sie online Abendmahl gefeiert haben. Gab sofort eine große Diskussion. Ist das theologisch überhaupt verantwortbar? Kann man das machen? Das haben die gemacht mit 124 Leuten.
Okay.
Haben sich Wein weitergeteilt. Also es gab auch viel, viel Kreativität.
Ja, das heißt, die Kirche oder die Kirchen werden auch so ein Stück weit zwangsdigitalisiert, gerade aufgrund von Corona, oder? Also so ein Innovationsschub, den es sonst vielleicht nicht gegeben hätte.
Ich habe schon den Eindruck, da ist ein, ja, zwangsdigitalisiert ist ein lustiger Begriff, aber da ist auf einmal ein Schub gewesen von Kreativität, gerade auch der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt über 60, ja, also die auf einmal den Älteren zeigen konnten, hey, so könnte das gehen, das könnten wir machen, was lange eher, würde ich mal behaupten, belächelt worden ist. Das kann doch nicht sein und man muss in der traditionellen Form feiern. Fand ich auch gut, aber ich will ganz offen gestehen, ich habe auch Sehnsucht nach einem, sagen wir mal, anständigen, normalen Gottesdienst, in dem ich mit anderen singen und beten kann.
Ja, ich habe viele Politiker benutzen ja aktuell so Kriegsmetaphern, da kann man geteilter Meinung sein, ob man die Situation vergleichen kann. Mir ist dann in der Vorbereitung des Gesprächs hier heute und bei der Betrachtung der aktuellen Nachrichtenlage und dieser vielen Kriegsmetaphern so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ich habe halt früher gelernt im Geschichtsunterricht sozusagen, die Soldaten lagen in den Schützengräben und haben dann irgendwann, als dann die Granaten einschlugen, angefangen zu beten. Ich persönlich halt diesen Vergleich für etwas zu dramatisch. Aber wenn wir da die Grundrichtung uns mal anschauen, haben Sie das Gefühl, dass mehr Leute tatsächlich aktuell zum Glauben finden? Oder ist es eher so, dass die Gläubigen tendenziell intensiver ihren Glauben aktuell leben? Oder kann man das gar nicht sagen?
Also persönlich halte ich die Kriegsmetaphern auch für nicht angebracht. Also ich finde, das ist keine Rhetorik, die der Situation angemessen ist. Ich hoffe ja sowieso, dass wir Kriege überwinden, weil ich das nicht für eine Form halte der Auseinandersetzung, die irgendwie legitimierbar ist. Aber wir können schon sehen, dass Menschen des Glaubens, ich nehme jetzt auch mal jüdischen, muslimischen, christlichen Glaubens zusammen, insgesamt eine zuversichtlichere Lebenshaltung zeigen, weil sie darauf vertrauen, sage ich mal, dass Gott dich hält im Leben, im Sterben und darüber hinaus. Das glauben wir ja sowieso, also nicht nur angesichts von Corona. Und ich muss auch sagen, dass die ganze Frage, setze ich mich mit dem Sterben auseinander, für Menschen des Glaubens nicht so hoch irritierend ist, denke ich. Ich sehe das nicht als Vertröstung, also nach Karl Marx ja hier, das ist Opium des Volkes, mit dem du dich betäubst, weil du Angst vorm Leben hast und noch mehr Angst vorm Sterben und dann vertraust du darauf, dass das weitergeht. Das sehe ich nicht so, aber es ist so eine Zuversicht, weil wir wissen ja ganz genau, dass wir endlich sind. Also an wie vielen Gräbern habe ich schon gestanden als Pastorin? Und dann zu sagen, ja, das ist so. Das war immer so, Menschen sind gestorben, 900.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland. Das ist nicht überraschend, das ist Statistik. Und dann zu sagen, wie trösten wir uns eigentlich angesichts solcher Zahlen? Und was ist unser eigenes Leben? Was bedeutet das? Also mein Leben ist endlich. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Tag, ein Jahr, 10 Jahre lebe oder 20, vielleicht auch 30, ich weiß es nicht. Und das hängt gar nicht mit Covid-19 zusammen, mit einer Erkrankung, sondern sich dieser Endlichkeit bewusst zu sein. Ich denke, das wagen oft Menschen des Glaubens eher, weil sie das Gottvertrauen haben, dass du gehalten bist, auch in den schweren Zeiten und auch über den Tod hinaus. Ich finde, das kann natürlich auch ein Humanist, der sagt, ich sehe das ganz sachlich, aber ich glaube, dass dieses Vertrauen Menschen des Glaubens stärkt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Covid-19 jetzt eine missionarische Angelegenheit ist. Ja, alle finden jetzt zum Glauben zurück. Das denke ich nicht. Not lehrt beten. Das ist schon ein Satz, der sicher eine Wahrheit hat. Mir haben mehrere Menschen auch gesagt, dass sie jetzt doch wieder angefangen haben zu beten. Aber ich sehe das nicht als Mittel zum Zweck, auf gar keinen Fall.
Ja, und auch wenn Sie es nicht als Mittel zum Zweck sehen, diesen Mechanismus könnte es ja durchaus geben, also dass Leute einfach zum Glauben finden in so einer Situation. Aber was ich ganz spannend finde, würde ich auch gerne im Gespräch nochmal nach hinten schieben, aber gerne mit Ihnen nachher nochmal drauf eingehen. Mich interessiert ja auch, wie sich die Kirche und Religion in Deutschland über die Jahre entwickelt haben. Und Sie haben gerade Karl Marx genannt. Da ist mir eingefallen, dass wir ja in diesem Jahr 30-jährige deutsche Einheit feiern. Und auch diese Einheit hat ja wahrscheinlich etwas gemacht mit der mit Kirche und Religion in Deutschland, weil, ich glaube, 16,5 Millionen waren es damals noch, die dann dazugekommen sind, die über viele Jahrzehnte anders sozialisiert waren und wo Kirche zumindest eine andere Rolle gespielt hat in der Gesellschaft. Aber vielleicht machen wir das gleich, oder Sie sagen, Sie möchten da direkt mal ein paar Worte zu sagen.
Direkt mal. Ich muss sagen, dass ich die Christen in der DDR sehr bewundert habe. Also ich hatte viele Kontakte natürlich, wir hatten Gemeindepartnerschaften, aber gerade es gab da so einen konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. In dem war ich als junge Frau sehr, sehr engagiert und habe viele Ostdeutsche kennengelernt, die auch sehr engagiert waren. Das hat uns enorm verbunden. Und ich muss sagen, diese Bewunderung dafür, dass du in einer solchen Minderheitensituation in der DDR durchgehalten hast, dass da auch noch der Mut da war, dann diesen Ruf, keine Gewalt aus den Kirchen auf die Straßen zu tragen im Herbst 89. Davor hatte ich immer einen riesen Respekt. Und heute ist es natürlich auch so, dass es viel schwieriger ist für die Kolleginnen und Kollegen in Ostdeutschland. Die haben zum Teil große Gebiete und wenig Mitglieder. Aber es gibt für mich eine große Solidarität da auch von den westlichen Landeskirchen gegenüber den östlichen. Aber das Aufeinander hören, die Geschichten hören, das Erleben hören, da denke ich, ist wirklich ein Defizit bei den Westdeutschen. Für die Westdeutschen hat sich auch kirchlich, auch in der Kirche, ja, kaum was geändert 89, während im Grunde fast jede Ostbiografie einen Bruch hatte, eine radikale Veränderung erlebt hat. Und ich denke schon, zu Recht wird da gesagt, da gab es so eine westdeutsche Arroganz, die das alles gar nicht hören wollte, sondern gesagt hat, jetzt freut euch doch, dass ihr dazukommen dürft, nach dem Motto und salopp gesagt, und alles wird gut. Und das holen wir zum Teil jetzt erst nach. Also ich habe ja einen Zweitwohnsitz auf Usedom, bin damit etlichen auch im Gespräch und finde gut, wenn du jetzt mal beim Grillen im Garten miteinander wirklich face-to-face offen reden kannst und mal erzählen kannst, wie war das eigentlich? Und das ist auch kirchlicherseits, würde ich sagen, noch nicht geschrieben, die Geschichte 89 und die Jahre danach, weil es da auch Bitterkeit gab. Beispielsweise Militärseelsorge war ein Diskussionspunkt. Ja, den gab es in Westdeutschland und viele ostdeutsche Kollegen, Kolleginnen haben gesagt, warum sollten wir das übernehmen vom Westen? Weil wir haben doch auch für die Mitglieder der NVA gesorgt als Seelsorger, ja. Aber dafür haben wir keine Militärseelsorge, sondern die Gemeinde war für sie da. Also solche Punkte gibt es auch in der Kirche, die noch nicht ganz aufgearbeitet sind. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass also wie toll das viele auch machen in der Minderheitensituation. Ich glaube, in Westdeutschland werden wir als evangelische Kirche, ich kann ja nur für die sprechen, das auch noch lernen müssen, was das eigentlich heißt, Kirchengemeinde zu sein in einer deutlichen Minderheitensituation. Das sind wir auch noch nicht gewöhnt.
Ja. Glauben Sie, dass wenn diese Offenheit, Offenheit auch von West nach Ost sozusagen und Offenheit für unterschiedliche Biografien, wenn das in der Kirche stärker gelebt wird, dass sich das auch auf andere Gesellschaftsbereiche dann ausweitet? Glauben Sie, dass wir vielleicht auch eine Funktion haben innerhalb der Gesellschaft für Toleranz und Offenheit, auch jetzt zwischen diesen beiden Landesteilen zu sorgen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und das muss ich auch sagen, wir haben ja auch einen Austausch. Ja? Also du kannst als Pfarrerin aus Hannover Pfarrerin in Mecklenburg-Vorpommern werden. Und da habe ich schon den Eindruck, ich denke an einen Kollegen, den ich gut kenne, der von Hannover nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist, der sagt, er lernt ganz neu und kann das natürlich jetzt auch ein bisschen mehr vermitteln. Also wenn du über die Grenzen gehst und den Menschen zuhörst, weil das finde ich immer wieder anrührend, das muss ich sagen, in meinem Beruf. Und deshalb bin ich auch mein Leben lang gern Pfarrerin gewesen. Es gibt ein großes Grundvertrauen in Pfarrerinnen und Pfarrer Priester, das natürlich nicht auf keinen Fall missbraucht werden darf. Aber ein Vertrauen zu erzählen und zu wissen, da gibt es ein Seelsorgegeheimnis, das werde ich auch nicht weiter erzählen. Und das fand ich immer schon wichtig, dieses Zuhören und das Menschen sagen, frei und offen sagen können, was sie wirklich denken. Das ist wichtig, dazu kann die Kirche, glaube ich, viel beitragen.
Ja, ja. Wo Sie das gerade so schildern, eine vielleicht auch etwas persönlichere Frage, wenn die aber tatsächlich nicht nur im Osten sozusagen eine Rolle spielt, sondern generell, wenn Sie als ehemalige Bischöfin oder einfach nur als Christin mit jemandem zusammensitzen, der ist Atheist, wie fühlt sich das an? Hat man da so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, auch wieder etwas flapsig, dessen Seelenheil muss ich jetzt mal retten? Oder ist es eher so, dass man sagt, naja, soll halt jeder so glauben oder halt auch nicht, was er möchte? Ich lasse ihn einfach mal machen oder ihn oder sie, wie auch immer. Das interessiert mich ehrlicherweise persönlich auch.
Also da muss ich sagen, hat mir geholfen, ein Satz, der sagt, also lebe so, dass andere dich fragen, warum du so lebst. Ja, also ich will nicht mit dem Holzhammer allen sagen, ey, ich habe den besten Glauben der Welt gefunden, wenn du das nicht glaubst, bist du irgendwie minderwertiger als ich. Tolerare heißt ja ertragen und Toleranz heißt deshalb, ich ertrage nicht nur, sondern bin sogar interessiert daran, was andere denken, wie andere glauben. Fundamentalismus ist das große Problem der Religion. Also wenn eine Religion fundamentalistisch wird und sagt, ich habe die einzig wahre Erkenntnis über Gott oder überhaupt über das Leben, dann sind alle anderen minderwertig. Und das ist Fundamentalismus im Judentum, im Christentum, im Islam, immer. Der sieht die anderen als minderwertig an. Ich finde, ein aufrecht glaubender Mensch, der kann sehen, da sind auch andere, mit denen ich vielleicht ähnliche Ziele teile. Das ist mein Weg zu Gott, meine Lebenshaltung, mein Glaube. Und ich toleriere, dass andere einen ganz anderen Weg gefunden haben. Mir geht es eher um die Ziele. Ich habe für mich als Symbol ist immer diese Demonstration, die letzte riesige Friedensdemonstration, die wir hatten im Februar 2003 in Berlin. Eine 500.000 Menschen, die gegen den Irakkrieg demonstriert haben. Ich habe mit Wolfgang Huber damals zusammen im Berliner Dom eine Friedensandacht gehalten. Da waren ein paar tausend Menschen, ich weiß nicht mehr, 2.000, 3.000. Und dann sind wir aus dieser Andacht raus und der Demonstrationszug lief schon am Berliner Dom vorbei und die evangelischen Christen verteilten sich dann irgendwie dem Zug, die hast du dann nicht mehr erkannt. Und da fand ich das ein schönes Symbol. Also es sind Menschen für dasselbe Ziel, kein Krieg, Frieden, miteinander gegangen, aus sehr verschiedenen Motiven. Und so sehe ich das auch. Also wenn sich jemand für Menschenrechte, Humanismus einsetzt, tue ich das aus christlichen Überzeugungen, aber jemand anders tut es vielleicht als Humanist, als Jude, als Hindu, als Orthodoxer. Darum geht es mir, dass wir mit unserer Haltung Ziele der Humanität, der Gerechtigkeit, des Friedens verfolgen. Ich sehe jedenfalls jemanden, der nicht an Gott glaubt, eher mit Interesse. Ich würde dann gerne ein interessiertes Gespräch mit Ihnen führen. Was ist Ihre Lebenshaltung? Wo kommen Sie her? Wie hat sich was entwickelt? Und wenn Sie Interesse an meiner Lebenshaltung haben, kann ich Ihnen vielleicht auch mal einen Psalm schicken und dann können Sie gucken, ob Ihnen das interessant erscheint.
Okay, das heißt, im Prinzip, ich nehme mit, die Werte, nach denen jemand lebt, das ist das, wo Sie sagen, das ist das Entscheidende, wie er glaubt, das macht er halt, wie er möchte. Und Austausch ist wichtig, um sich kennenzulernen und auch zu verstehen, nach welchen Werten das jeweilige Gegenüber lebt.
Ja, das ist so. Natürlich freue ich mich auch. Ich war letzten November in Indien bei Hilfsprojekten für Terre des Hommes. Ganz wirklich furchtbar grauenhafte Verhältnisse. Und fand dann interessant, das muss ich aber auch sagen, das hat mich dann gefreut, nach und nach kam einer nach dem anderen von den Mitarbeitern der Partnerorganisation da, Terre des Hommes, und erzählte mir, dass sie Christen seien, die ja in einem ganz kleinen Minderheitenstatus sind in Indien. Und das hat mich dann irgendwie, muss ich doch sagen, irgendwie gefreut. Ich war ja nicht als Bischöfin da, dass ich so dachte, toll, wenn Christen in so einer Situation Nächstenliebe ausüben, was nicht selbstverständlich ist. Darüber freue ich mich natürlich auch, das muss ich sagen. Und da gibt es so ein Grundvertrauen. Ich bin für die evangelische Kirche in Deutschland in vielen Ländern gewesen, auch allein als Frau, wo manche Sachen kann man hinfahren. Aber du kannst natürlich nach El Salvador fahren, die Kirche da besuchen, da holt dich jemand ab,
ja,
den du nicht gesehen hast. Und du vertraust ihm aber, der ist auch Christ wie du und du weißt, ich fahre mit dem, der nimmt dich ja auch mit nach Hause, obwohl er dich noch nie gesehen hat, zu seiner Familie. Also das ist, sage ich jetzt auch, diese Familie der Christenheit weltweit, das ist andererseits, das muss ich schon auch sagen, das hat mich oft berührt, dass es das gibt.
Okay. Die Familie der Christenheit, die es ja auch in Deutschland gibt, tatsächlich gibt es ja auch die, ja, wie soll ich es formulieren, die unterschiedlichen Christen sozusagen. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich sogar es Leute, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen einem katholischen Christen, einem evangelischen Christen und einem russisch-orthodoxen, dass viele das vielleicht auch gar nicht so auseinanderhalten können. Wie sehen Sie das Thema? Ist das was, wo Sie sagen, das müsste man eigentlich noch mal viel stärker in der Schule auch lehren? Oder sagen Sie, die Leute sollen sich damit beschäftigen, wenn sie Interesse dran haben, wenn nicht, dann tendenziell eher nicht? Oder wie würden Sie das einordnen?
Ach doch, ich finde es schon interessant. Und wenn du anfängst, über die Unterschiede nachzudenken, dann denkst du ja auch dran, was wäre mir denn da eigentlich wichtig? Oder was glaube ich? Was denke ich? Deshalb, Ökumene heißt ja der Zusammenhalt aller Christinnen und Christen, Eukumen, bewohnte Erdkreis. Das finde ich auch eine wichtige Bewegung. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, ich möchte keine Einheitskirche, ich möchte auch keine Einheitspartei. Weil ich finde, dass Unterschiede auch interessant sind. Also an manchen merke ich schon sehr stark, dass ich evangelisch bin. Ja, zum Beispiel Frauen. Allein die Frage, dürfen Frauen Pfarrerin oder Bischöfin sein? Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und da muss ich sagen, da wäre ich gleich renitent, weil ich sehe, dass überhaupt nicht, dass aus dem Evangelium herzuleiten wäre, dass nur Männer das Evangelium verkündigen dürfen. Weil die allerersten, die bei Jesus am Grab waren, so sagen alle vier Evangelien, waren Frauen. Und denen hat er gesagt, geht hin und verkündet es den Brüdern. Ja?
Ja.
Warum sollte da eine Frau nicht verkündigen dürfen? Also da sehen Sie schon, ist ein Unterschied. Ja? Die römisch-katholische Kirche sieht überhaupt keinen Weg, Frauen zum Priesteramt zuzulassen. Die orthodoxe Kirche schon gar nicht, die russisch-orthodoxe schon gar nicht. Die hat die Beziehung zur evangelischen Kirche in Deutschland abgebrochen, als ich Ratsvorsitzende wurde, weil sie gesagt hat, die evangelische Kirche in Deutschland hätte sich damit dem westlichen Zeitgeist angepasst. Also da kann ich, merken Sie schon,
ja, da
wirklich gerne in die Diskussion gehen. Mir ist an Unterschieden, dass ein Unterschied ist das Kirchenverständnis. Ja, die evangelische Kirche sagt, du kannst auch Christ sein, wenn du keiner Kirche angehörst. Die Kirche ist schlicht die Versammlung der Gläubigen, die sich zusammentut. In der römisch-katholischen Kirche würde es heißen, ohne Mitglied der Kirche zu sein, hast du keinen Zugang zum Heil. Oder nehmen wir das Abendmahlsverständnis. Ja, in der evangelischen Kirche sagen wir, wenn wir Abendmahl feiern, dann glauben wir, dass Christus präsent ist. In der römisch-katholischen Kirche heißt es, wenn der Priester das verwandelt, dann werden Blut, wird Wein und Brot zu Blut und Leib Christi. Das sind schon tiefe Unterschiede. Und wenn du anfängst, darüber zu sprechen, dann merkst du auch, gibt es interessante Glaubensdiskussionen. Das sind nicht nur die da oben, sage ich immer, sondern fangt mal an, miteinander zu reden. Ich finde das interessant.
Ja.
Also, was glaube ich, was glaubst du? Kann ich das glauben? Also, mir machen solche Diskussionen Spaß. Ich möchte die nicht verhindern, sondern und sagen, alles ist gleich. Nein, das wäre langweilig.
Ja. Und sollte man das Ihrer Meinung nach in der Schule tun auch oder eher nicht?
Ich bin auf jeden Fall dafür, dass es Religionsunterricht in der Schule gibt, in dem Kinder lernen, was ihr Glaube ist und was anderer Glaube ist, weil wir sehen in Frankreich, wenn so getan wird, als sei der Staat so säkular, dass er damit nichts zu tun hat mit der Religion, dann wird es auch ganz schwierig für den Staat mit religiösen Fragen, auch mit Fundamentalismus umzugehen und ins Gespräch zu kommen. Ich finde, eine gewisse religiöse Grundbildung gehört in Deutschland dazu. Und Kinder müssen doch in diesem Land ein bisschen was wissen von Religion, sonst sehen sie ein Schiff mit Tieren drauf und haben keinen Schimmer, dass das die Arche Noah ist. Ja, also das ist ja auch eine Bildungsfrage, das
ja,
ist doch nicht eine Glaubensfrage.
Ja, das heißt, das würden Sie aber auch so sehen, dass man Religionsunterricht unabhängig von der Religion bzw. religionsübergreifend, dass dann auch Themen wie der Islam oder der Hinduismus oder Buddhismus oder wie auch immer, dass es da einen gewissen Überblick gibt und man dann die von Ihnen geschilderte Detaildiskussion an der einen oder anderen Stelle führt.
Da gibt es große Diskussionen drum. Viele sagen ja, es ist wichtig, dass du erstmal deine eigene Religion kennenlernst. Und das zeigen auch sozialwissenschaftliche Studien. Also Jugendliche, die sich in ihrer eigenen Religion beheimatet wissen, sind viel toleranter gegenüber anderer Religionen als Menschen, die nicht so ganz sicher sind, ob sie und was sie glauben. Deshalb gibt es bei uns noch den Konfessionsunterricht, das heißt evangelischen Unterricht für Evangelische. Aber ich denke, in der Entwicklung, in der Zukunft, da es immer weniger Christinnen und Christen gibt, muss man da neue Formen finden. In Niedersachsen gibt es den konfessionell kooperativen Religionsunterricht. Das heißt, mal wird römisch-katholisch für alle Christen unterrichtet, mal evangelisch, immer im Wechsel. Und es gibt Regionen, da ist die Gesellschaft inzwischen so säkular, da würde ich dann auch einen Religionskundeunterricht befürworten. Ja. Das heißt, dass Kinder lernen, was für Religionen gibt es überhaupt und was glauben die.
Ja, ja. Okay, da ist der Föderalismus dann ja ein durchaus positiver Punkt, beziehungsweise ein guter Ansatz, je nachdem, wo man in Deutschland zum Beispiel gerade ist und zur Schule geht. Ein Punkt dabei ist aber ja auch, dass Unterrichtsinhalte letztendlich ja so ein Stück weit irgendwie von den jeweiligen Bildungsministerien vorgegeben werden. Und Bildungsministerien wiederum, denen stehen ja die Politiker vor. Und vielleicht ein bisschen weiter Schritt jetzt, aber Religion und Politik in Deutschland sind ja auch, das ist ja auch ein durchaus nicht ganz, ganz unwichtiges Thema. Wir haben die, wenn wir unsere aktuelle Bundeskanzlerin, ehemalige Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, da trägt ja schon die Partei das christlich im Namen. Und was mich interessieren würde, ist, inwieweit glauben Sie, spielt Religion und in dem Fall insbesondere das Christentum eine Rolle in der Tagespolitik, beziehungsweise auch in den dann nochmal einen Schritt weiter strategischen Entscheidungen, die auf politischer Ebene gefällt werden. Oder ist dieses christlich in ja nicht nur einem Parteinamen eher schmückend?
Ich denke, dass Politikerinnen und Politiker, die Christen sind, ihre Entscheidungen nochmal anders verantworten müssen auch. Also, und das ist eine Verantwortung vor Gott. Also ich kann nicht nur sagen, ich verantworte das jetzt, weil ich die nächste Wahl gewinnen will, weil ich in meinem Amt bleiben will, oder? Sondern ich bin schon überzeugt, da musst du überlegen, kann ich das verantworten in meiner eigenen Haltung vor Gott, ja? Und das meine ich nicht ein strafender Donnergott, ja, der mir Angst macht, sondern eine Verantwortung, die Schritte zu gehen, die ich ja am Ende sagen kann, habe ich in Verantwortung auch für die anderen entschieden. Das ist sicher nicht so, dass du sagen kannst, das ist ganz in vielen Punkten ganz klar, weil in ethischen Debatten muss oft abgewogen werden, ist das der richtige Schritt, ist das nicht der richtige Schritt, hochemotionale Debatten. Ich meine, die führen wir ja auch in der Kirche. Ich glaube nicht, oder ich denke nicht, dass es bei allen Punkten ganz glasklar ist. Ich nehme jetzt mal kritische Punkte am Lebensanfang und am Lebensende, wie du zu entscheiden hast. Ja. Dass du verantwortlich entscheidest, darum geht es. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass die Kirchen mit allen Parteien im Gespräch sind. So schwer das auch manchmal fällt, das ist auch ganz klar. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel merke, dass es eine unheimliche Abwehr gegen die Kirchen gerade bei der AfD gibt, weil die Kirchen für Flüchtlinge, für Minderheiten, für Ausgegrenzte eintreten, dann denke ich, ist die Kirche eigentlich auf dem richtigen Weg, weil da ist sie auch schuldig geworden in der Vergangenheit. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es riesige Gottesdienste beispielsweise in Berlin mit Kriegspredigten und Kriegshetze, wie großartig jetzt in den Krieg zu ziehen. Da hat die Kirche große Schuld auf sich geladen. Die Kirchen haben auch Schuld auf sich geladen in der Zeit des Nationalsozialismus, als sie nicht für Homosexuelle, für Kommunisten und vor allen Dingen für Jüdinnen und Juden eingetreten sind. Insofern gibt es da auch eine Schuldgeschichte, aus der wir hoffentlich gelernt haben.
Ja, wenn wir das mal jetzt auf die heutige Tagessituation sozusagen beziehen. Wir versuchen im Podcast auch immer mal so ein Stück weit zu schauen, wer hat eigentlich plump gesagt, wer hat die Macht? Und ändert sich etwas, wenn eine christliche Partei das Kanzleramt besetzt? Ändert sich da für die Kirchen in Deutschland was? Oder ist es, wäre es eigentlich genauso, der Draht ins Kanzleramt wäre genauso, wenn da jetzt jemand von der SPD oder vielleicht sogar jemand von den Grünen demnächst sitzen würde? Diese Beziehungen, sind die da nochmal ein Stück enger in die christlichen Parteien? Oder
ist also das ist jetzt ein interessanter Diskurs, den wir hier führen. Es gibt eine Partei, die es christlich in ihrem Namen führt, aus traditionellen Gründen. Aber ich würde eine Partei nicht grundsätzlich christlich nennen, sondern es gibt Christen für mich in Parteien. Und ich kenne Christen in allen Parteien. Und insofern gibt es auch Diskussionen mit denen über ihre christliche Verantwortung als Politikerin, als Politiker. Ich kann ja sagen, in der Zeit, in der ich Landesbischöfin war, war hier sowohl Ministerpräsident der SPD als auch Ministerpräsident der CDU. Der jetzige Oberbürgermeister ist in Hannover von den Grünen, der hat auch gute Kontakte zu den Kirchen. Also das hängt nicht an der Partei, sondern an der Verantwortung der Person. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Du kannst nicht sagen, diese Partei ist christlich und die ist unchristlich, sondern ich kann nur sagen, eine gewisse Entscheidung finde ich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Ich finde es nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar, wenn Menschen anderer Herkunft oder weil sie ein Kopftuch tragen oder anderer Hautfarbe abgewertet werden. Da würde ich sagen, das ist mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, weil da die Würde jedes Menschen gleich welcher Herkunft, Hautfarbe oder Haltung gilt. Also ich würde immer um die Position kämpfen.
Okay. Das heißt, Sie sagen im Prinzip, wer da jetzt, bleiben wir bei dem Kanzleramt, was aber ja auch irgendwie das Rathaus sein kann oder das Landesparlament oder wo auch immer. Also wer da in der Institution sitzt, ist wichtiger als welche Partei dort sitzt. Und der Draht sozusagen aus der Kirche in die Politik ist dann eher parteiunabhängig.
Die Kirchen sind daran interessiert, mit den politisch Verantwortlichen im Gespräch zu sein, weil sie ganz oft ihre eigene Perspektive dabei einbringen können. Das ist doch ganz klar, wenn ich hier in Niedersachsen beispielsweise bin, ich Mitherausgeberin der Straßenzeitung, habe dadurch viel Einblick auch in die Situation von Menschen, die wohnungslos oder obdachlos oder in prekären Lebensverhältnissen auf Hartz IV sind. Natürlich möchte ich diese Fürsorge oder ich sag mal Nächstenliebe zu diesen Menschen in der Politik deutlich machen. Ich finde zum Beispiel toll, dass es hier soziale Stadtrundgänge gibt in Hannover, in denen darauf aufmerksam gemacht wird, was ist denn in diesen Grenzbereichen los, dass Politikerinnen und Politiker sehen, was da ist. Sie nehmen es auch wahr, das finde ich auch gut und wichtig. Oder dass wir die Frage von Bildung, nehmen wir jetzt mal religiöser Bildung, mit einbringen. Oder gemeinsam mit den Moscheegemeinden und mit den Synagogengemeinden dafür werben, dass es wahrgenommen wird, was Religionsfreiheit bedeutet. Gerade in diesen Zeiten auch übrigens. Also Religionsfreiheit derart einzuschränken, finde ich demokratisch gesehen auch problematisch. Die Kirchen und Moscheegemeinden und die Synagogengemeinden haben das mitgemacht. Aber da gibt es auch Grenzen. Und darüber im Gespräch zu sein, das ist für mich nicht abhängig davon, in welcher Partei jemand ist, sondern ich erwarte, dass jemand in politischer Verantwortung auch diese Stimme hört. Natürlich auch andere. Ich sage nicht, dass nur die Religionsgemeinschaften was zu sagen haben, sondern auch andere. Ja. Ich bin dankbar, dass wir eine Trennung haben von Religion.
Okay. Wenn wir, oder anders formuliert, das heißt, es ist wichtig, dass es eine intensive Kommunikation gibt mit der Politik. Und in dieser Kommunikation werden auch Standpunkte dargestellt und letztendlich ist es so ein Stück weit in Anführungsstrichen Lobbyismus sozusagen, den man dann betreibt und dass man dann guckt, dass die Politiker da einfach auch mitgehen, so ein Stück weit, auf den Themen, die ihnen oder der jeweiligen Religionsgemeinschaft auch wichtig sind.
Ich denke, es ist wichtig, dass die Politik die Stimme hört. Entscheiden müssen die Politikerinnen und Politiker aber nach eigenem Gewissen und eigener Verantwortung. Aber dass sie diese Stimme auch hören, das meint ja im Verhältnis zu Frankreich. Das finde ich in Deutschland wichtig, weil durch ethische Fragen, die viele Aspekte haben, aber auch dieser religiöse Aspekt ist einer. Also du kannst nicht über Bestattungskultur sprechen, ohne mal zu hören, was eigentlich die Religionsgemeinschaften, finde ich, dazu sagen. Auf der anderen Seite, das ist die Freiheit des Staates, also wir wollen ja hier nicht Iran werden, wo die Religion auf einmal hier bestimmt ja die Religionsführer die Politik bestimmen. Das würde ich überhaupt nicht wollen.
Ja.
Auf der anderen Seite darf sich der Staat auch nicht in die Religion einmischen, finde ich. Und habe dann auch protestiert, als das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angefangen hat, Glaubensprüfungen einzuführen, ja, und Fragen, also ob die Taufe eines Menschen in Deutschland tatsächlich eine legitime Taufe war. Das hat der Staat für mich nicht zu legitimieren, ja, oder nachzufragen, da Glaubensfragen zu stellen. Die stellt bitte die Kirche. Und ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin, die einfach leichtfertig taufen würde. Wir fragen immer, was ist dein Hintergrund, warum lässt du dich taufen, anderes mehr. Also da, finde ich, muss dann die Religionsgemeinschaft widerständig sein und sagen, das kann nicht der Staat entscheiden, ob jemand tatsächlich Christ ist oder nicht.
Ja, ja, okay. Und wenn wir es mal andersrum betrachten, wie oft haben Sie erlebt, dass ein Politiker oder eine Partei oder ein politisches Organ quasi Kontakt mit Ihnen aufgenommen hat und gesagt hat, Mensch, Frau Kiesmann, folgendes Thema ist uns wirklich wichtig. Sie haben doch Einfluss. Können wir das nicht mal zusammen durchbringen? Gab es das? Wir hatten ja mal einen Kanzler, der gesagt hat, wir regieren ist einfach irgendwie mit Bildbums und Glotze, was ja im Prinzip auch bedeutete, dass er über diese Kanäle seine Botschaften senden konnte, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Zugang zum Menschen, den Sie ja auch hatten und auch noch haben, aber in Ihrer damaligen Funktion ja noch auch etwas offizieller sozusagen, der war doch sicherlich für Politiker auch wertvoll, oder nicht?
Ich hoffe das, weil ich den Eindruck hatte bei solchen Gesprächen mit verantwortlichen Politikerinnen und Politikern, dass es für sie auch mal gut ist, ein Vier-Augen-Gespräch zu haben, bei dem sie sicher sein können, dass das nicht hinterher getwittert wird.
Ja, ja.
Also ich würde so ein Gespräch nicht mit Herrn Trump führen, weil ich wüsste, also bei dem bleibt nichts unter vier Augen. Das war mir immer wichtig, dass es auch Anfragen gab, mal so ein vertrauliches Gespräch zu führen. Darüber würde ich auch nicht berichten, mit wem das war, aber es waren doch etliche. Das fand ich gut, dass für Politikerinnen und Politiker muss es doch auch mal so einen Raum geben, wo sie mal sagen, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was jetzt richtig ist, oder ich fühle mich derartig angegriffen, oder habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ich fürchte, dass in einer Gesellschaft, in der alles sofort online geht, dass nur noch sehr wenige Räume sind, in denen die in Verantwortung, auch in der Wirtschaft übrigens, mal so ein Gespräch führen können. Und ich finde, dafür müssen Pfarrerinnen und Pfarrer, Bischöfinnen und Bischöfe da sein, dass es das auch noch gibt, dass du sagen kannst, ich will mal meine eigene Unsicherheit tatsächlich oder meine eigene innere Zerrissenheit formulieren können, ohne gleich eine Lösung zu haben. Ich habe ja auch überhaupt nicht eine Lösung, aber ich kann mal zuhören.
Das ehrlicherweise, also da gehe ich mit Ihnen komplett konform. Also ich glaube auch, dass Politiker sich an vielen Stellen austauschen sollten, sich auch an vielen Stellen Rat holen sollten und dass ein Politiker auch mal nicht weiß, sozusagen, was da die richtige Entscheidung ist, ist, glaube ich, einfach menschlich. Worum es mir bei der Frage gerade ging, war eher die Situation, dass sozusagen eine politische Entscheidung getroffen werden sollte und man quasi ihre Unterstützung oder vielleicht auch nicht persönlich ihre Unterstützung, aber die Unterstützung der Institution darum gebeten hat, um diese Entscheidung zu kommunizieren, um diese Entscheidung gegebenenfalls nach außen zu unterstützen, mal als Metapher gesprochen, sozusagen das von der Kanzel zu predigen, was der Politiker jetzt gerne hätte.
Also das habe ich so nicht. Ich habe allerdings heftigen Gegenwind erlebt, wenn ich was gesagt habe von der Politik, das muss ich sagen, in meinem Leben. Also ich glaube niemals so sehr wie vor 10 Jahren, als ich in einer Predigt gesagt habe, nichts ist gut in Afghanistan. Das war eine Predigt, in der war das nur, das waren 5 Worte in einer Predigt.
Ja.
Das war rhetorisch, hat sich das alles gestimmt. Ich denke auch theologisch war das legitim, was ich gesagt habe. Das ist mir öfter passiert, dass ich dann von der Politik angegriffen wurde, was ich mir eigentlich einbilde, mich in politische Fragen einzumischen. Und ich sollte gefälligst das Evangelium verkündigen, aber nicht hier politische Statements abgeben. Dagegen habe ich mich immer verwahrt, weil für mich ist es so, wenn ich die Bibel lese, hat die immer was mit den Menschen zu tun. Und dann kann ich doch nicht so tun, als hätte das, was ich sage auf der Kanzel, von vornherein politischen Charakter, weil ich parteipolitisch wäre. Ich bin kein Mitglied einer Partei.
Ja.
Aber was mit der Polis, mit dem Staat zu tun, ganz oft, wenn Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Friedenstiften, ja, selig sind die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dann hat das für mich was auch hier mit heute und jetzt zu tun. Ich habe es eher andersrum erlebt. Also es ist in meinem Gedächtnis keine Situation, wo versucht wurde, mich da zu instrumentalisieren für eine politische Kampagne oder was, aber dass ich doch schon ganz schön oft Gegenwind gespürt habe von der Politik, weil sie meinte, ich sollte mich nicht öffentlich äußern in Fragen, die politischer Natur sind, sagen wir mal.
Okay, spannend. Das ja, es klingt ja, also wenn man den Hinweis kriegt, man möge sich nicht äußern, das ist ja tendenziell in unserem Land, wo ja die Redefreiheit herrscht, doch tendenziell finde ich so sympathisch, solche Hinweise. Ich sehe gerade, dass wir schon fast einen Inlandsflug sozusagen zeitlich in unserem Podcast geschafft haben. Ich habe aber tatsächlich noch ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt, wo ich ihre Einschätzung mal zu hören wollen würde, und das wäre die Beziehung von Kirche zu Wirtschaft und vielleicht auch ein Stück weit Kirche als Wirtschaftsunternehmen, weil ich glaube, dass das für viele Hörer auch nicht so 100% transparent ist. Was ein Thema, was ja sehr, sehr häufig auch öffentlich diskutiert wird, ist, dass die Steuer für die Kirchensteuer sozusagen in Deutschland durch den Staat erhoben wird, die aber ja nur für die christliche Kirche gezahlt wird, dass das bei anderen Religionsgemeinschaften nicht der Fall ist. Vielleicht, wenn Sie da einfach mal kurz Ihre Perspektive drauf schildern könnten, warum ist das eigentlich, ist es historisch so gewachsen und sollte man das weiter so machen? Das ist so ein Punkt, und der andere Punkt ist, fürs reine Verständnis, betätigt sich die Kirche auch selbst als Wirtschaftsunternehmen? Also es gibt ja so, ich habe irgendwann mal gelesen, die Kirche sei der größte Landbesitzer in Deutschland. Da weiß ich nicht, ob das stimmt, vielleicht wissen Sie das. Aber man ist ja auch beim zum Beispiel Betreiben von Kindergärten auch als Unternehmen oder kirchliches Unternehmen unterwegs. Eine etwas breite Frage, aber vielleicht beginnen wir mit dem Punkt Kirchensteuer.
Wie ich das in 3 Minuten jetzt hinkriegen soll, weiß ich nicht, aber bei der Kirchensteuer möchte ich jetzt erstmal sagen, das ist ja eine Vereinbarung zuallererst zwischen den Mitgliedern unserer Kirchen und der Kirche, dass ich bereit bin, 9% meiner Einkommenssteuer an meine Kirche zu zahlen, um diese Kirche zu unterstützen, ja, zu erhalten. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Und der Staat wird auch noch dafür bezahlt, dass er es macht. Das ist natürlich ein relativ für die Kirchen gerechtes System, weil in unserem Staat es auch so ist, ich verdienende, alleinstehende Frau, zahle 42% Einkommensteuer und 9% zusätzlich dann oder Kirchensteuer. Das ist ja meine Entscheidung, dass ich das mache. Und deshalb finde ich das völlig legitim. Das kann jede andere Religionsgemeinschaft in Deutschland übrigens auch. Nur sind die muslimischen und jüdischen Gemeinschaften völlig anders organisiert. Aber im Prinzip gilt dieses Recht für jede Religionsgemeinschaft. Im Moment ist das für uns eine sehr gute Form. Und ich weiß, klar, die deutschen Kirchen sind die reichsten der Welt durch dieses System. Aber das System, finde ich, muss nicht von außen angefragt werden, sondern wenn, dann von innen. Das ist ja die Entscheidung der Mitglieder unserer Kirchen. Zum anderen, na klar, ist die Kirche auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ich habe ja gesagt, die Kirche hat viele Angestellte als eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland. Und da ist immer wieder auch die Frage, müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Kirche nicht auch die gleichen Rechte haben wie in anderen Institutionen? Ich persönlich bin dafür, ganz klar. Können Sie sich vorstellen, durchaus auch ein Streitthema. Beispielsweise die Frage, darf die katholische Kirche jemanden entlassen, weil er sich hat scheiden lassen? Darum wird gerungen. Und ich muss sagen, in einem demokratischen Staat finde ich das auch richtig, um sowas zu ringen. Ich sehe die Kirche in einer besonderen Verantwortung. Sie ist Trägerin, haben Sie schon gesagt, über die Diakonie, die Caritas, von vielen Kitas, Pflegeheimen, Altenheimen, Krankenhäusern, wie aber das Rote Kreuz, der Arbeiter, Samariterbund und andere. Aber ich wünsche mir schon, dass in Einrichtungen, bei denen unsere Kirchenträgerinnen sind, ein besonderer Geist herrscht, das wünsche ich mir, dass da anders miteinander umgegangen wird. Aber ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, auch in der Kirche sind alle beteiligten Menschen und ringen dann doch sehr darum, ist das möglich. Aber an vielen Orten ist es möglich und ich habe mich immer als Bischöfin gefreut an den gelungenen Modellen, wo du dann siehst, diese Kita ist wirklich von der Kirchengemeinde auch getragen. Wir haben eine enge Verbindung, da gibt es ganz tolle eigene Projekte aus diesem christlichen Geist der Nächstenliebe heraus. Da werden auch Kinder mitgenommen, deren Eltern das Mittagessen nicht zahlen können, dann übernehmen es die anderen selbstverständlich. Also solche Beispiele möchte ich. Und auch in dem Pflegeheim wünsche ich mir das. Aber ich sehe natürlich, und das ist meine Hoffnung, dass da eine Lehre ist aus dieser Situation mit Corona. Wir brauchen viel mehr Unterstützung, gerade für diese Arbeitsfelder Pflege, die so schlecht bezahlt sind. 76% sind Frauen, die da arbeiten unter schlecht bezahlten Bedingungen. Und gerade das ist, haben wir jetzt gelernt, neu systemrelevant. Also da brauchen wir in den Kirchen, aber in der Gesellschaft insgesamt viel mehr Unterstützung.
Ja, das heißt, wenn ich noch mal kurz zurück zu dem Steuerthema, da ist im Prinzip der Staat einfach Dienstleister für die Kirche, indem er das Geld einsammelt und dafür wird er vergütet.
Genau.
Okay. Wissen Sie, in welcher Form er vergütet dafür wird? Dafür auch prozentual, kann er ein bisschen was einbehalten?
Kann ich Ihnen den Prozentsatz jetzt nicht sagen, müssen Sie den Finanzchef hier fragen, bevor ich jetzt eine falsche Zahl sage.
Okay.
Aber jedenfalls ist er vergütet dafür.
Okay.
Macht er nicht aus Jux und Tollerei oder
ja. Okay, das ist ja schon mal wichtig fürs Verständnis. Und bei dem
ein Unternehmer gesagt, Frau Käsmann, von meiner Kirchensteuer können Sie 2 Pfarrstellen bezahlen. Da habe ich gesagt, da sind Sie ein gesegneter Mensch. Also wenn schon 9% Ihrer Einkommensteuer 2 Pfarrergehälter sind, alle Achtung. Und ich meine, muss man doch mal sagen, die Menschen, die wir am meisten versorgen, Kinder, Menschen, die Senioren sind, alt sind und so weiter, die zahlen ja alle keine Kirchensteuer. Also
ja.
Die Kirchensteuer wird zum größten Teil geleistet von denen, die, sage ich mal, hohes Einkommen haben. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, das muss ich sagen.
Ja, okay. Und bei dem Thema Kirche sozusagen als Unternehmer oder Unternehmen der Kirche, da würden Sie sagen, da solle, wenn ich das so übersetze, was Sie sich formuliert haben, nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund stehen, sondern die gesellschaftliche Verantwortung dieser Unternehmen und die, ich sag mal, innere Struktur dieser Unternehmen, die dann von christlichen Werten stärker geprägt sein sollte als beim klassischen Wirtschaftsunternehmen.
Also Pi mal Daumen, legen Sie mich nicht auf 1% fest. Es werden 80% der Einnahmen der Kirchen tatsächlich in Personal investiert. 10% ungefähr in Denkmalpflege, also mehr als der Staat übrigens.
Ja. Ja,
und 10% ungefähr, also Pi mal Daumen in Verwaltung dann. Aber diese 80%, die in Personal gehen, da wünsche ich mir, dass wir die Menschen auch so ausstatten, so bezahlen, dass wir sie so ermutigen, dass sie wirklich das auch ausstrahlen in den Institutionen. Weil das ist doch ganz entscheidend, dass du merkst, wo Kirche draufsteht, ist auch Nächstenliebe drin.
Okay, das finde ich ehrlicherweise ein gutes Schlusswort.
Super, ging schnell vorbei die Zeit.
Frau Käsmann, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich fand es sehr spannend und gehe davon aus, dass unsere Hörer das auch sehr, sehr spannend finden. Und sie haben doch irgendwie nochmal den einen oder anderen Blickwinkel aufgemacht auf die Themen, der mir vorher nicht so ganz klar war. Und herzlichen Dank und jetzt stoppe ich die Aufnahme.
Das war Margot Käsmann. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude und seid auch bei der nächsten Folge wieder ganz Ohr. Auch dann habe ich wieder einen High-End-Gesprächspartner vor dem Mikro. Lasst euch überraschen. Bis dahin.